Also fange ich doch schon mal an. Ich kann mich hier mal kurz erst vorstellen. Martin Walschebauer mein Name. Brau- und Malzmeister, wie das im Jargon heißt. Seit 2009 gelernter Altbierbrauer vom Niederrhein. Habe ich in der Brauerei Frankenheim in Düsseldorf gelernt. Mein Metier war dann mehrere Jahre auch im Ausland für Carlsberg. Zwischenzeitlich drittgrößter, mittlerweile ich glaube fünftgrößter Braukonzern der Welt. Hab da lange Zeit in Italien auch gearbeitet, bin dann nach München zurück, habe meinen Meister gemacht. 2009, da war dann natürlich ein schwieriges Jahr für alle Branchen, sage ich mal so, die ein bisschen auch stark natürlich an der Industrie behaftet sind. Und da ging gar nichts, hatte dann, ich denke, so als einer von 5% der Absolventen einen Job. Das war für ein Reinigungsunternehmen hier in der Region, also Schwarzwaldmilch, Badische Winzergenossenschaft bis hoch nach Crailsheim, aber auch Norditalien habe ich viele Getränkebetriebe mit Hygieneanlagen versorgt und die in Hygienebereichen beraten. Dann hat sich für mich 2013 die Möglichkeit gegeben, mich selbstständig zu machen. Da das ja auch irgendwie so ein bisschen mein Lebenstraum ist, vieler Brauer, denke ich mal so, sein eigenes Bier zu kreieren, handwerklich da tätig zu sein, habe ich die Chance genutzt und bin dann seit 2013 in der Region selbstständig tätig als Bierbrauer. Mache da Kreativbiere, wie sich das nennt. Kannte den Rock schon seit 2009. Erst durch seinen Ruf, weil er einfach wirklich ein Unikat ist in der Region hier, was er da macht. Was die Nutzung nachhaltiger Energien angeht, zum Beispiel Sonnenenergie. Aber auch, wenn man mal oben war, das ist ein ganzes Dorf, was da wirklich seit 7 Generationen existiert, wo halt mittlerweile ein Campingplatz zugekommen ist. Aber die sind da ganz fest eingebunden in der Region und mit den regionalen Gegebenheiten, die so eine Brauerei braucht. Und deswegen, weil ich auch da so ein bisschen das Ganze, ich sag mal, authentisch betreiben wollte, er 2013 auch noch sein altes Sudhaus von 1840 im Betrieb hatte, wo also wirklich noch auf alten, handgedengelten Kupferkesseln und mit Direktbefeuerung und das ganze Bier gemacht wurde, war das für mich schnell klar, mit dem will ich zusammenarbeiten. Mach das jetzt auch. In der Region sind meine Biere bekannt, so jetzt so seit 2-3 Jahren. Einfach, man braucht den regionalen Handel. Ne? Ich denke, es geht vielen so, die Produkte herstellen. Und vorher ging halt Großteil meiner Biere ins Ausland, aber auch Hamburg, Berlin, das waren so die Hauptabnehmer. Bin ganz froh, hier zu leben natürlich. Man lebt irgendwie doch noch im Grün. Natürlich ist der Schwarzwald auch eine Monokultur, da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber sicherlich gibt das der Schwarzwald noch eine gute Basis mit seinem frischen Wasser, mit seinem gesunden Wasser, mit seinem klaren Wasser, mit der nicht vorhandenen industriellen Landnutzung. Dass man da ja, wenn man vorsorglich damit umgeht, sicherlich einen Schatz in den Händen hält. Ne? Und, deswegen also für mich auch immer klar gewesen, wenn Bier, dann Bio. Warum Bio? Erzähle ich gleich nochmal gern zu was. Was ist Bio beim Bier? Wer hat da was von, wenn man Bio-Bier trinkt oder macht? Da können wir kurz gleich auch noch gern, vorher will ich gern so ein bisschen erstmal über das Bier erzählen, weil klar, jeder Deutsche kennt sich mit Bier aus. Ne? Muss dann aber sagen, also wir Deutschen, wir sind eher so, was die Franzosen an Brot betrifft, also wenn man dran denkt, die haben weißes Brot, ne, das Baguette oder halt, was haben sie noch? Achso, Croissant. Und ja, das war es eigentlich und das haben wir so ein bisschen beim Bier. Ne? Also wir haben Lagerbier, Pilzbier, Export, das ist alles das Gleiche. Ne? Das ist also Bier, was ich herstellen kann, das schmeckt immer gleich und hat keinen großen Eigengeschmack wie beim Baguette oder beim Toastbrot. Hätte ich fast vergessen, auch eine französische Geschichte und da kann man halt nicht sagen, Mensch, das schmeckt mir nicht und ich kann es halt so produzieren, dass es immer gleich aussieht, ne? Und immer gleich schmeckt und wem kein Toastbrot schmeckt, also dem schmeckt gar kein Brot, ne? Das ist dann halt so und das ist ein bisschen so, was wir eigentlich in Deutschland auch in Sachen Bier sind. Natürlich haben wir regionale Spezialitäten, aber wenn wir jetzt gucken, was wir an Brotvielfalt haben, ne? Also Roggenbrot, Weizenbrot, geh mal einer heute in eine handwerkliche Bäckerei. Und das ist das gleiche Handwerk wie beim Bierbrauen. Da haben wir einfach eine riesengroße Vielfalt. Ne? Und die wurde uns irgendwann genommen in Deutschland. Also in anderen Ländern, England, ganze Balkan, aber auch Italien, da ist einfach USA sowieso, da ist Vielfalt das, was Bier auszeichnet. Also findet jeder, wie auch beim Brot, sein eigenes Bier oder sein eigenes Brot, was ihm gefällt. Geschmäcker können sich entwickeln. Ne? Also klar fängt man beim Toastbrot an, aber irgendwann hat man halt raus, dass so ein Roggenbrot oder so unter einem schönen Camembert einfach besser schmeckt als das Toastbrot. Und so ist es auch ein bisschen beim Bier, wie bei allen guten handwerklich hergestellten Sachen, also entwickeln sich solche Geschmäcker, aber auch Feinheiten, mit denen es hergestellt wird. Und die Vielfalt ist halt in Deutschland meistens nicht gegeben. Einige wissen es vielleicht noch nicht, die beharren noch darauf, Mensch, wir sind die Biernation und Bier haben wir einfach die Nase vorn, aber ist halt nicht so. Bier stammt, ganz kurzer Abriss, aus der Geschichte der Menschheit, aus der Urgeschichte der Menschheit. Heute weiß man also, was da in Mesopotamien stattfand, im Zweistromland. Also da wurde jetzt nicht das Land beackert und wurde Brot gebacken, weil man dann auf einmal sich besser ernähren konnte. Also jedes Beduinenvolk kennt das Brot, das Fladenbrot. Ich kann überall Samen sammeln und mir unterwegs mein Brot backen und dadurch stärker haltbar machen. Dafür muss ich mich nicht niederlassen. Heute weiß man, also in Mesopotamien, die erste Zivilisation, die hat sich gegründet wegen des Bieres. Ne? Muss man sich so vorstellen, wahrscheinlich Nomadenvolk sind da umgezogen, man lässt einen ausgehöhlten Kürbis oder eine Tonschale irgendwo stehen, wo man, oder vergisst die halt, wo man ein bisschen Korn drin gesammelt hatte, dann regnet es da kurz rein, das fängt an zu keimen, dann trocknet das aus, dann hat sich aus der Stärke Zucker gebildet. Ja, beim Keim. Und dann richtet das wieder voll. Die Leute kommen nach 6 Wochen oder 6 Monaten wieder an die Stelle. Es duftet, es riecht gut, es sieht golden aus. Man trinkt es und man sagt sich, ja, warum bleibe ich nicht hier sitzen einfach? Ne? Und schickt die Leute los, dass sie Körner sammeln und rühren mir das so an. Und die haben also auch das Gilgamesch-Epos, die älteste Niederschrift der Menschheit, die einfach auch das Menschwerden dieser Menschen vor 12.000 Jahren beschreibt. Das begründet sich also auch auf dem Bier. Also Gilgamesch wird zum Menschen, weil er Bier trinkt, was die Götter ihm geben, um zu sehen, was hat er wirklich auf dem Kasten, beziehungsweise wenn er mal anfängt nachzudenken und nicht nur zu gucken und zu sammeln. Und so haben die sich das halt erklärt, genau. Und dann ging es weiter bei den Ägyptern, da weiß man auch heute, das waren keine Sklaven, wie bei Obelix oder einer mit der Peitsche, nee, das waren bezahlte Arbeiter. Und da war es auch Teil des Lohns einfach, dass die Bier bekamen. Ja, das wurde auch von den Priesterinnen gemacht in Ägypten noch. Sprich, das war halt sowas, wo man ja gar nicht wusste, warum ist das so gut, wer hat uns das geschenkt, wo kommt das eigentlich her? Weil, und das geht so weiter durch die ganze Zeit, sprich, die Mönche haben es nachher gebraut. Oder wenn wir an Shakespeare denken, da waren es auch die Frauen, die um den Braukessel rumstanden und mit den Übersinnlichen zu tun hatten. Also man musste entweder Priester, Mönch ganz oder halt Hexe sein, dass man Bier brauen konnte, weil man wusste ja nicht, wie es entsteht. Ne? Erst dann quasi übers Mittelalter hinweg bis eigentlich in die Neuzeit, bis zur Industrialisierung, war Bier eigentlich immer was regional oder für die Reise oder für einen besonderen Aufgabe diente, meistens halt einfach der Aufgabe, dass man was im Haus hatte, was den leeren Magen füllen konnte, wenn man jetzt halt auf dem Feld war oder wenn es halt mal nichts zu essen gab oder was dann aber nicht krank macht und trotzdem Energie hielt. Ne? Also früher hat man nicht jeden Tag sich den Wanz vollgehauen und war einfach, ich rede jetzt vor Zeiten, vor 1800, vor der Industrialisierung, sondern da war halt Bier, auch Napoleon hat seine Truppen mit Bier bewegt. Weil der wollte ja natürlich nicht, dass sie an jeder Pfütze anhalten und da das Wasser trinken und nur ein Drittel von seinen Truppen kommt an. Ja. Und deswegen also Bier immer was einfach regional was war, was aber auch in Afrika die Hausfrauen herstellen, um einfach dann auch die Familie satt zu halten und immer was eigentlich nie groß alkoholisch war oder besonders golden oder so, sondern Bier hatte einen Nährwert, der war sehr hoch, weil süß. Und es war haltbar, weil halt vergoren, keinen Sauerstoff mehr vorhanden. Durch die Gärung auch einen leicht sauren pH. Das heißt, viele Bakterien, die so verderblich sind, die kommen halt im Bier nicht zum Zug. So, Bier ist halt immer was. 1516 gab es in Bayern ein kleines Königreich, Fürstentum, sagen wir mal so. Der hatte halt Schulden geerbt und Nachbar hat gerade in Regensburg eine Brücke gebaut, das lief super, weil der konnte jetzt den Zoll abgreifen, der sonst die Fähren nahm, die ein bisschen weiter flussaufwärts die Donau den Salzhandel machten. So hat sich Regensburg gegründet und er dachte, Mensch, wie kriege ich denn jetzt die Schulden meines Vaters wieder rein, und hat gesagt, okay, ich verbiete dem Volk, gutes Bier zu brauen, weil auch damals haben schon die Leute gesagt, ein gutes Bier ist ein Weizenbier, ja, das ist das, woraus das Brot gemacht wird. Und er hat das, was wir als Reinheitsgebot kennen von 1516, hat er erlassen. Da steht ganz klar drin, jeder kann es nachlesen, ab heute soll Bier nur noch mit Gerstenmalz, Hopfen und Wasser gebraut wurden. Ne? Hefe gab es ja nicht, das war ja das Göttliche. Und Weizen ganz klar ausklammert. Ja? So. Weizen, Bier wollte aber jeder trinken. Was hat er gemacht? Am Hofe galt natürlich der Erlass fürs Volk nicht, ne? Und hat dann am Hofe Weizenbier gebraut. So hat er sich saniert innerhalb von anderthalb Jahren. Und dann hat er auch wieder gesagt, jetzt dürft ihr auch wieder Weizen machen. Ja, also so, das ist das, was wir als Reinheitsgebot kennen. Jeder kann es nachlesen, ist nicht so schwer zu lesen, das Altdeutsch, in dem es da steht. Und da ist ganz klar Weizen verboten. So, und dann kam die Industrialisierung, ganz spannend da. Bier war auch da ein Thema. Also was hat ein neues Land auf der Welt, wenn es sich gründet? Wahrscheinlich erstmal eine eigene Fahne, eine eigene Konstitution, das Ganze. Und dann kommt eine eigene Fußballmannschaft und dann, wenn man Geld hat, eine eigene Airline oder eine eigene Brauerei. Und war früher auch so, zum Beispiel Exportbier, kennt jeder, ist jedem Begriff. Das war das Bier, was man in Dortmund, und Dortmund war eine große Braustadt, da wurde nur Bier gebraut, in neue Welt geschifft hat. Und das war Exportbier. Ja? Also die ganze neue Welt wurde auch bereist und begründet mit Bier, weil das brauchte man einfach als haltbaren Versorger, bis man halt den nächsten Büffel erledigt hat. Die haben dann natürlich angefangen, irgendwann selbst Bier zu brauen. Deswegen ging das alles nicht auf. Komme ich nachher nochmal schon zu, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, war, man hat Bier industrialisiert. Man hatte Dampfmaschinen, die konnten auf einmal Geräte rühren. Früher hatten die Brauer mit 5 Mann um eine Wanne gestanden und dafür gesorgt, dass das Malz nicht anbrannte mit langen Stäben. Ne? Und dafür halt auch immer noch, was heute auch noch gängig ist, ihre 2,5 Liter Bier am Tag gekriegt, weil das einfach eine anstrengende Arbeit war. Und irgendwann hat man natürlich die Dampfmaschine gehabt, oder wie jetzt der Ork im Schwarzwald war ein ganz findiger, der hat die Wasserkraft benutzt, aber es geht natürlich im industriellen Maßstab nicht. So was brauchte man noch, um industrielles Bier herzustellen? Kühlung, das ganze Jahr über in kühlen Bereichen. Ja. Hatte man von der Augustiner Brauerei weltweit gelernt, die konnten das. Die haben im Winter haben die Eis geschlagen, dann hatten die tiefe Keller, da haben die das Eis im Winter reingemacht. So konnten die das ganze Jahr ihre Qualität halten. Ne. Also was hat der Busch, Anheuser Busch, heute aus den USA gesagt, zum Linde damals, ein bisschen findiger Erfinder, erfind mir doch mal was, dass ich immer kühlen kann. So ist die Kältemaschine entstanden. Also jede Kühlanlage, jedes Kühlschrank, den wir heute kennen, alles was Kühlung ist, das geht auf diese Erfindung. Das war eine Auftragsarbeit von Busch an Linde. In Kopenhagen gab es die Brauerei Carlsberg, also Petersen Brauerei damals noch, auch unheimlich bedeutend im Stadtzentrum von Kopenhagen, hat guten Drittel ausgemacht des alten Zentrums, das Tivoli, das gehörte früher zur Brauerei zum Beispiel, haben die dann irgendwann für 300 Milliarden Kronen verkauft und sind damit drittgrößter Brauereikonzern der Welt geworden. Ich will es kurz machen, ich denke ja auch, wann kommt der auf den Punkt. Also die haben gesagt, okay, wir haben jetzt diesen Schlatz, den die in der Augustiner Brauerei benutzen, wir haben die Kühlung, aber lass uns verstehen, warum es wirklich, wie Bier entsteht. Und das war dann 1826, älter ist es nicht, dass sie den Auftrag fürs Mikroskop gaben. Klar hatte Da Vinci Leonardo hatte da schon mit Linsen oder auch andere experimentiert, aber auf 10 μ eine Hefe zu erkennen, ist halt nochmal ein anderer Schritt. Und das war dann auch eine Auftragsarbeit, das Mikroskop, also gäbe es auch nicht, wenn da nicht im Bierbereich der Bedarf gewesen wäre. Das wurde dann gemacht und so hat man dann festgestellt, Mensch, es gibt verschiedene Arten von Hefen. Man hat die untergärige Hefe entwickelt und das ist halt eine Hefe, die in der Industrie einsetzbar ist, weil die hat keinen eigenen Geschmack, die gibt dem Bier keinen Geschmack, die ist durch, innerhalb von 8 Tagen kann ich damit Bier machen. Ich brauche halt nur Kühlung. Ne? Und seitdem wird Bier industrialisiert. Das hat dann in Deutschland dazu geführt, dass halt zum Beispiel Brauerei Warsteiner entstanden ist, wo man einen eigenen Kanal hingelegt hat, einen eigenen Gleisanschluss, weil man wirklich dachte, da schaffen wir das Malz auf Schiffen hin und hinten fahren die Züge raus. So ausgelegt auf 15 Millionen Hektoliter das Ganze. Heute sind sie, glaube ich, so um die Million oder 1,5 Millionen Hektoliter. Ne? Weil natürlich jedes Land sein eigenes Bier braut. Ne? Genau, und dann, ja, das ist halt so ein bisschen zum Thema Bier. Und das ist halt das Bier, was wir kennen. Ne? Lager, Export, Pilz, das ist das Industriebier, was es vorher noch gar nicht gab. Und was, wenn man mal ehrlich ist, so eine Bitterkeit hat, aber jetzt keinen wirklichen Charakter, wo einer sagen kann, Mensch, mir schmeckt das Röstige nicht oder mir schmeckt das Saure nicht oder mir schmeckt das Fruchtige nicht. Ne? Gut, und deswegen gibt es ja jetzt auch wieder so ein bisschen Bewegung in der ganzen Sache und andere Biere werden auch wieder für den Verbraucher interessant. Ne? Und das ist halt auch so, dass man sich ein bisschen mehr ums Bier beschäftigt. Also ein englischer Schriftsteller hat gesagt, wer nicht über das Brot nachdenkt, dass er isst, der denkt auch nicht über das Bier nach, dass er trinkt. Und finde ich gute Einstellung. Wenn man heute schon damit mit dem Gedanken rauskäme, dann finde ich das gut. Was wir uns einfallen lassen haben, ja, für dieses Jahr, vielleicht habt es ein paar von euch gesehen, dass, weil es halt dieses letztes Jahr hier in dem Saal gar nicht so den Andrang gab, also wie jetzt auch heute, dass wir gesagt haben, wir wollen aber doch ein bisschen sowas in den Köpfen der Leute anregen und dass es dieses Jahr einen Ökozuschlag gibt für Biere, die halt mit mehr Aufwand, nenne ich das mal so, produziert werden. Also ihr könnt heute auf dem Agrikulturfestival Biere erwerben, das Fassbier aber, die sind, sage ich mal, alle gleich, die kosten alle gleich viel, ja, 3 Euro. Das Fassbier hat keinen Zuschlag, weil wir sparen uns die aufwendige Flaschenherstellung, Flaschenabfüllung, den Leergut hin und her Transport, ja, das Auspacken, die Kühlung vor allem und das alles, deswegen gibt es dann einen Öko-Zuschlag. Wenn ihr aus der Flasche trinken wollt. Dann, wenn es nicht biologisch hergestellt wird, haben wir das halt auch nochmal, dass es einen Zuschlag gibt. Und was halt auch gar nicht geht, dass man heutzutage, und da gibt es halt auch unter den deutschen Brauern eine Einvernehmung, dass man halt auf diese Staniol-Geschichten verzichtet. Früher hatten wir auch noch die Dosen, wo er dann denkt, da konnte man so einen Tab abreißen und dann hat sie es überall in der Natur gefunden. Und so ein bisschen ist das ja auch beim Staniol, die Leute knibbeln das ab. Ne? Früher war das noch Zink, kann man auch sagen, okay, irgendwie zersetzt sich das. Heute ist das halt, weil es viel günstiger ist, Aluminium. Ne? Aber beides, da wir ja Mehrwertsystem haben, wird halt in der Lauge aufgelöst. Ne? Und dann ist es halt gerade traurig, denke ich, dass von den 3 Brauereien oder 4, die es in Deutschland noch machen, 2 im Schwarzwald sitzen, wo dann halt deren Abwässer quasi, ich weiß nicht, nicht am richtigen Moment sind. Ne? Und das ist auch ein bisschen was, wo ich jetzt vielleicht die Kurve kriege nochmal hin zum regionalen Biobier, weil regional sollte da ein bisschen auch mitschwingen, weil wenn man sich die Frage stellt, was bedeutet beim Bier Bio, dann heißt das ja, dass die Zutaten Bio sind. Ne? Da heißt ja nicht, dass sie irgendwie nachhaltig hergestellt wurden, sage ich jetzt mal so grob. Ne? Weil wenn man guckt, dass weiß ich, größter Anteil der importierten Bioware auch heute schon aus China stammt, ne, nämlich vor allem Erdbeeren oder halt Gemüse. Und wir aber wissen, dass da irgendwo im Hinterland sicherlich die Flüsse umgeleitet werden, um dann deren Bio-Äcker da zu bewässern, ne, weil Bio halt das ist, was läuft. Dann denke ich, Bio sollte halt nicht deswegen gekauft werden weil's, oder produziert werden, weil es das ist, was läuft, sondern hat dann eine Berechtigung gerade beim Bier oder einen besonderen Mehrwert, wenn man es regional betreibt. Weil was bedeutet Bio für den, fürs Bier? Das, die Grundzutaten, die kennen wir, das sind Getreide. Ne? Im Grunde darf man in Deutschland mit jedem Getreide Bier brauen, man muss es nur vermelzen. Ja? Und das sind, ist Hopfen und Wasser und Hefe. So. Und Hefe kommt in der Natur vor, in der Luft im Grunde. Hopfen muss ich anbauen, das heißt, ich baue ihn an, wie auch jetzt die Gerste oder den Weizen. Wenn ich Bio anbaue ohne den Einsatz, kann passieren, dass es natürlich eine Pest gibt, dass ich dann doch zu der regionale Landwirtschaftsheim mir auferlegt, irgendwas zu spritzen, weil sonst alles befällt, sage ich mal so. Aber sonst versuche ich ohne Pestizide, ohne ohne Herbizide auszukommen. Und ganz großes Stichwort natürlich Glyphosat. Ja. Also immer, man merkt, wie schwer es sich BASF tut, BASF. Fahrt mal durch Mannheim, das ist eine Stadt an sich. Natürlich kann man das nicht einfach sagen, wir haben jetzt mit Monsanto fusioniert, ne? Wir verwenden kein Glyphosat mehr, ne? Dafür sind die einfach zu mächtig, zu stark. Aber was man sagen kann, Bio-Malz, Bio-Hopfen wird halt ohne Glyphosat angebaut. Ne? Wir haben ja ganz toll hier auch in Freiburg die Dachswanger Mühle, die auch Getreide anbauen und deren Felder mal gekennzeichnet sind. Neben dessen, dass im Bioanbau auch eine Saatruhe oder eine Fruchtpause eingehalten werden muss, also ein Acker auch mal komplett gar nicht bewirtschaftet werden muss, findet sich aber auch, wenn ich keinen Herbizid- und Pestizideinsatz habe, zum Teil in den Feldern, aber vor allem um den Felder herum, eine Natur. Ne? Und das ist, denke ich, schon mal ein guter Ansatz, wenn man hier lebt und sagt, also Biofelder bedeuten für mich, zwischen einem Feld und dem anderen, da kann auch die Hasemaus leben oder was, da hat noch der Bus hat was zu greifen und wir erhalten uns das für unser Bild, ne? Einfach für uns. Ne? Und deswegen, also denke ich, macht Bio Sinn. Ne? Wenn ich jetzt sage, wie gesagt, also Bio soll draufstehen, aber muss nicht regional sein, dann beinhaltet das ja, wie gesagt, ich habe es nicht unter Kontrolle, ob das irgendwo in China angebaut wird oder in anderen Ländern, wo vielleicht dann auch andere Sachen nicht in Ordnung sind. Ne? Also Bio ist nicht immer regional und regionales Bio hat aber sicherlich diesen Mehrwert. Und wir haben das jetzt halt so ein bisschen dann aufs Bier, was es jetzt hier zu kaufen gibt, auch ein bisschen umgelegt, ne? Dass man halt sagt, die am wenigsten regional schaffen und Bio schaffen und sogar noch meinen, wäre lustig, da Aluminium in die Natur, also den Leuten die Möglichkeit geben, dass das, die wenigsten, ich muss euch fragen, das wäre vielleicht lustig, habt ihr das irgendwo nicht weggeschmissen, sondern in den Müll wahrscheinlich von eurer Rothausflasche, das schön, hast es noch, genau. Ja. Nee, aber das ist dann aber oft was wirklich auf dem Boden landet. Da gibt es eine Stuttgarter Künstlerin, die sammelt das dann auf und macht daraus Schmuck und nennt das zufällig auch Schwarzwaldgold, so mein Label. Aber mit viel Sarkasmus natürlich auch, ne? Oder schwarzem Humor, wie man es nehmen will. Ne? Genau, und regionale Biobrauer gibt es in Deutschland noch nicht so viele. Reine Biobrauer 2. Ja, wir haben 1800 Brauereien. Wir haben 2 überregional verfügbare Biobrauereien in Deutschland. Das ist Lamsbräu Bayern und Riedenburger Bayern. Ne? Und da ist das auch so, dass sie sagen, also in Bayern eh viel mehr, auch vor allem in Schwaben ist es noch viel mehr, dass regionale Mälzereien auch, ist eigentlich normal, aber da gibt es halt noch viele Mälzereien, das heißt, da kommen die Rohstoffe her. Man muss sich vorstellen, an Trockengewicht macht der Hopfen nur so, sagen wir mal so, weniger als 1% aus im Brauvorgang. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt gerade mal aufs Malz, wo das angebaut wird, welche Fläche das einnimmt, etc., welche Transportwege auch. Ne? Und da ist es sicherlich in Bayern noch viel mehr, dass man regional auch mit den Bauern zusammenschaut. Bei den Riedenburger ist es so, die haben da vor 30 Jahren mit angefangen und da wurde man sogar noch ein bisschen schräg angeguckt, so wenn man Bio gemacht hat und man hat ihnen auch das schnelle Aus prophezeit. Ich höre es gerne, nee, sagen. Okay, mach ich weiter. Und die sind aber zum Teil heute wirklich anerkannt, weil das Einkorn Emma als Saatgut, das haben die wirklich in Deutschland auch wiederentdeckt, ne, wo dann die einfach zu den Bauern gegangen sind und zum Teil wirklich im dunklen Keller da nochmal geguckt haben, was steht da noch rum. Ne? Und das sind heute Biere, die dann glutenfrei sind oder halt, da haben wir immer mehr Verdauungs- oder auch Schwierigkeiten oder Intoleranzen gegen verschiedene Industrieprodukte, nenne ich das jetzt mal so. Ne? Und es ist halt so, dass diese Brauereien auch von Anfang an wirklich dieses ganze Grün betrieben haben und in der Region. Ne? Und es gibt leider wenige noch, aber deswegen nochmal eine Lanze fürs regionale Craftbier. Einfach, es kostet auch nicht mehr, das muss ich eigentlich auch sagen. Also Die Kosten beim Bier, die liegen ungefähr, was das Malz angeht, machen die das, die Bierkosten ungefähr 15-20% aus. Ja? Und das Bio, Gerste, Biomalz ist nur unwesentlich teurer. Ja, natürlich muss man gucken, man muss zertifiziert werden, einmalig ganz groß, dann jedes Jahr wieder. Das heißt, für eine ganz kleine Brauerei lohnt es sich eventuell wirklich nicht allein durch diese bürokratischen Kosten, aber sicherlich die Verwendung dann von Biomalz, die wäre nicht viel teurer, als würden sie normales Malz nehmen. Weil, wie gesagt, 15-20% vom Bierkosten stecken im Malz. Und wenn es Biomalz nur so 10-15% teurer ist, dann kann man das ruhig mal machen, denke ich. Und das ist halt auch so eine Sache, wo nicht jeder da einfach auch den Schuss gehört hat. Aber da ist, denke ich, auch die deutsche Braubranche halt viel geprägt durch diese 70er Jahre Abschottungsgeschichte. Also wir Brauer reden nicht vom Reinheitsgebot, sondern vom vorläufigen Biergesetz von 1993. Hat 10 Jahre gebraucht, dieses Gesetz zu schaffen. Ging los 1983, nachdem Gesetze geschrieben waren, nachdem man das regeln konnte. War ein Streit zwischen Deutschland und Frankreich. Champagner, Herkunftsbezeichnung, die Deutschen waren groß, hatten investiert in Champagnerweizen, wollte man der Welt verkaufen. Und dann haben die Franzosen gesagt, nee, EU, da gab es damals auch schon, ist nicht. Und da hat man sich halt festgelegt, sich abzugrenzen, auch durchs vorläufige Biergesetz in Deutschland, was die Herstellung von Bier angeht. Und deswegen wird halt in Deutschland nur Malz verwendet, was sehr schade ist, weil das ganze Ausland produziert Bier auch mit Rohfrucht. Was heißt Rohfrucht? Das heißt unvermelztes Korn. Ja? Und das ist wirklich, wenn man sich das überlegt, dann könnte ich sogar Bio-Bier mit dem gleichen Geschmack noch günstiger herstellen als normales deutsches Bier. Wenn ich jetzt einfach sage, für Bio-Bier gilt dieses vorläufige Biergesetz von 1993 nicht mehr, sondern ich kann mit Rohfrucht arbeiten. Das heißt, für mich als Brauer, ich brauche von der Gerste, die ich in die Melzerei fahre, und dann erstmal aufs Lager, dann hat es die Winterlagerruhe, dann in die Melzerei fahre und dann in die Brauerei. Den Weg spare ich mir. Ich fahre es direkt vom Feld, von meinem Bauern, zu mir in die Brauerei und verwende das da. Das nennt sich Rohfrucht. Und das ist halt in Deutschland nicht gestattet, macht aber total viel Sinn, weil 70% Malzanteil besitzen genug Enzyme, dass die ganze Stärke zu Zucker umgewandelt wird. Und ich würde dadurch sicherlich erheblich am Preis sparen, weil auch bei der Braugerste ist es so, wenn der Bauer, der kriegt wenig, sage ich jetzt mal so, der kann froh sein, wenn er überhaupt was kriegt, weil er ja meistens in Konkurrenz zu den Franzosen oder zu den Polen oder zu den Tschechischen, das ist ja ein Weltmarkt, auch zu den Argentiniern steht, was Braugerste oder Braumalz angeht. Ne? Und deswegen macht es für ihn wenig Sinn, beziehungsweise hat halt das Glück, vor allem in Bayern, dass sie dann langjährige Verträge machen. Ne? Und würde ich jetzt aber sagen, okay, ich will das gleiche Bier mit der gleichen Qualität und erspare mir diese 100% Melzerei, mache 70% Melzerei, hätte ich sicherlich 25% gespart. Bio, ne, was sind 15-20% von 20, macht 5%, macht 4%. Dann, das heißt also 4% teurer wäre mir normalerweise das Bio-Bier, ich spare aber 25% vom normalen Malzpreis, also bin ich auch wieder, habe ich 2-3% gewonnen sogar noch. Also man könnte Bio-Bier in Deutschland auch nur begrenzt herstellen, muss ich natürlich sagen, das wissen wir auch, dass unsere Anbaufläche nicht die Mengen an Produkten erwirtschaften kann, wenn wir nur Bio machen, aber da muss man halt auch gucken, brauchen wir den billigen Mais, der dann in Sprit oder in Fleischmast fließt oder so, brauchen wir diese Flächen für diese Geschichten. Und je mehr natürlich auch Bio-Bier nachgefragt wird, ne, und gerade in der Region, also das ist sicherlich was, was die Leute hier aktiv oder man durch Kampagnen oder so sicherlich erreichen könnte, wäre, dass also in der Region mehr Dachswanger Mühle, mehr Gerste anbaut, anstatt Futtermais oder dadurch halt mehr Braugerste angebaut werden kann, ne, und das einfach auch, wenn man guckt, dass die relativ, also Gerstenfelder gegenüber Mais werden noch nicht bewässert, ne, da ist dann einfach die Reife, die ist früher da, die Korngröße, die ist nicht so groß, der Ertrag ist kleiner, aber da muss ich keine Angst haben, dass das während der Reifung, wie jetzt beim Mais, mir auf einmal dann, wenn ich nicht bewässer, das Ganze eingeht. Ne? Ich habe jetzt viel erzählt, also trinkt Bio-Bier aus der Region, da nenne ich auch noch kurz die, das ist vor allem Feierling ganz vorne zu nennen, die sind sehr bescheiden was mit dem, was sie machen. Man findet nur so ganz kleine Bio-Abzeichen eigentlich auf der Karte, wenn man mal guckt. Die sind 100% Bio, die sind 100% regional. Wenn man sie fragt, warum macht ihr Bio? Ja, weil wir es können und alles andere wäre für uns dann auch nicht nachhaltig. Und dann gibt es Brauerei Rock natürlich als zweites zu nennen. Auch mittlerweile in Energie. Anteil der Solarenergie von 46%, ne? Also auch was sicherlich, was er richtig macht, denke ich. Und dann gibt es Ketterer, die mittlerweile regelmäßig Bio-Bier brauen. Also man muss ja auch gucken, wer betreibt es wirklich ernsthaft, ne? Und hat ein Bio-Bier in seinem Repertoire. Oder wer jetzt hier mit solchen Events, sage ich mal, und sagt, ja gut, Freiburg sind wir. Freiburg macht in den Agrikulturwochen auf Bio, dann Braukollektiv mit einem braunen Augenzwinkern ist gemeint, dann machen wir jetzt halt auch mal ein Bio-Bier. Ne? Also die natürlich auch gern angehen, wenn da jemand ein Draht zu hat und sagen hier mehr Bio-Bier. Und genau. Ich habe jetzt viel erzählt, ich könnte noch mehr erzählen. Vielleicht gibt es Fragen oder so.
Ja, erstmal vielen Dank.